ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ihr hört Isso, der Ernährungspodcast, mit mir, Julia Rohrmoser, und mit Achim.
Ja, selbstverständlich, mit der herzhaften Julia Rohrmoser.
Oh, Achim. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, wunderbar. Ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht's auch natürlich fantastisch. Und wir haben ja letzte Woche schon gemeinsam mit euch gefeiert, ne? 50 Folgen Isso, Podcast, Wahnsinn.
Ja.
Ja, heute werden wir auf jeden Fall sehr ehrlich mit euch werden. Achim sagt ja immer, wir sprechen Tacheles. Ne? Das machen wir heute.
Ja, gnadenlos ehrlich. Ne? Also war, zumindest war dein Wunsch, dass du gesagt hast, Mensch, das, was wir immer so hinter dem Mikrofon so erzählen, das müssen wir eigentlich davor machen.
Auf jeden Fall.
Habe ich überhaupt kein Problem mit, ehrlich mit meiner Geschichte irgendwie umzugehen. Und was heißt ja immer, ach, der Ernährungswissenschaftler, der macht ja alles richtig und er muss alles richtig machen. Mhm. Aber wir sind tatsächlich schon Leute hinterhergelaufen am Buffet und haben fotografiert. Und das ist also ein Ernährungswissenschaftler. Oh. Ja, das ist also auch ein Ernährungswissenschaftler.
Jetzt starte doch mal mit deiner ganzen Geschichte. Wie hat das angefangen?
Vielleicht muss ich da erst so ein bisschen einleiten und mal erklären, wie ich eigentlich so groß geworden bin. Also ich komme ja aus einer Metzgerfamilie und man muss sich vorstellen, mein Vater hat früher an den Kindergeburtstagen bei mir, da hat er schon die Gesichts- und Bärchenwurst genommen, um daraus Servietten zu falten. Also wird ein Metzgersjunge groß, obwohl ich sagen muss, meine Eltern, die haben immer allergrößten Wert auf Ernährung gelegt. Also ganz großen Wert. Da bin ich heute noch ganz froh, muss ich sagen. Gerade mein Vater. Mhm. Es gibt ja so viele Familien, da ist es noch nicht ganz so. Also bei meinem Kumpel Stefan, das war damals mein bester Freund, da gab es einmal im Monat so schöne Schweinemedaillons, immer Medaillons klein, schön angebraten, bisschen Mehlschwitze und so. Das gab es bei uns nicht. Oder so, wenn man das quasi von so Partys abends kennt. Ne? Es gab so ganz kleine Buletten, so Mini-Dinger, die man dann so weghapst, wie so M&Ms und so. Das gab's bei uns nicht. Bei uns hat...
Weil das zu ungesund in Anführungsstrichen?
Ja, bei uns hatte so eine Bulette 20 Zentimeter Durchmesser und Handballgröße.
Ach so.
Und bei uns gab es nicht ein Schnitzel oder so. Bei uns gab es also pro Person lagen da halt immer 3, 4, 5. Das ist tatsächlich, wenn du nur eins gegessen hast, dann bist du nah an der Enterbung vorbeigeschrafft. Und mein Vater hat immer gesagt, Junge, wenn ich paniere, dann paniere ich richtig. Und mein Vater hat in der Küche, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, immer alles wegpaniert. Da sah es aus wie im Kieswerk.
Oh, wie herrlich.
Die Handtasche von meiner Mutter, Kassetten, alles mitpaniert, alles was so irgendwie drumherum lag. Also so als Metzgersohn, da wirst du halt nicht unter Mettigeln groß, sondern da gibt es Mettelefanten. Da ist halt alles so eine Spur größer.
Okay. Ja gut, also da hast du generell wahrscheinlich ein anderes Verhältnis schon zu Essen gehabt, als jetzt zum Beispiel ich, die in Anführungsstrichen in einer normalen Familie groß geworden ist, oder? Also gehörte dann diese Portion gehörten dann immer zu deinem Alltag dazu, sage ich mal.
In meiner Erinnerung ist es tatsächlich, und mein Gewicht hat es ja dann auch gezeigt, ich war ja ein dicker oder ein sehr kräftiger Junge, bevor ich mit dem Sport anfing. Ja, also natürlich, weil das war auch mit einem Handicap verbunden. Ne? Ich wurde früher als Kind da auch echt gehänselt und so fürs Gewicht und bis ich dann anfing mit dem Radsport und habe es dann quasi mit sehr wenig Essen und mit sehr viel Sport dann irgendwann kompensiert und weg. Aber ich merke das ja heute noch. Also wenn ich einfach da hinlang oder das esse, wo mir sozusagen immer die Lust nachsteht, dann nehme ich recht schnell zu. Und das kann schon total vereinnahmend sein. Ne? Also da wäre es mir natürlich lieber, wenn ich von damals quasi so nicht gleich immer so viel zugenommen hätte, sondern mein Gewicht da einfach ein bisschen stabiler wäre. Ne?
Welche Rolle spielt denn dadurch jetzt Essen für dich? Also dadurch, dass du viel gegessen hast, dann auch, wie du gesagt hast, gehänselt wurdest und dann hast du weniger gegessen, viel Radsport gemacht, was spielt jetzt Essen für eine Rolle für dich? Ist es so ein bisschen gestört, das Verhältnis dazu, oder ist es okay?
Ich würde tatsächlich was sagen, ja. Also was hast gestört? Ich cope viel über das Essen. Also ich merke, dass ich, also Coping, wenn man viel kompensiert, so heißt es ja in der Psychologie oder in der Ernährungspsychologie, dass Essen da für mich schon irgendwo eine große befriedigende Rolle spielt dass schon das so ist, dass das einen gewissen Einfluss auf mich hat, dass ich mich irgendwie so auch im Urlaub, ich freue mich immer aufs Essen. Ja, also da mag ich nicht alleine sein.
Aber das kenne ich auch.
Aber das ist jetzt nicht so, ah, jetzt musst du frühstücken gehen oder jetzt musst du da und jetzt müsst man ja mal was essen. Ich vergesse auch irgendwie kaum das Essen.
Das verstehe ich nicht. Die Leute, die immer sagen, oh Gott, 15 Uhr, ich habe noch gar nichts gegessen heute. Wo ich immer sage, ja, nee Leute, das könnt ihr nicht vergessen.
Tatsächlich. Ja, also klar habe ich da ein Handicap, würde ich jetzt mal sagen, weil ich würde da gerne auch mehr Entspannung reinbringen. Aber am Anfang kann ich auch sagen, bin ich tatsächlich nur Rad gefahren, um Gewicht zu verlieren. Also nicht, es hat mir dann Spaß gemacht. Ich wurde immer besser und bin dann Radrennen gefahren und war dann auch mal, oder bin Einsätze für die Nationalmannschaft dann gefahren und so. Das hat mir dann schon auch wahnsinnig, die Sport macht mir auch irre Spaß, aber Essen eben mehr.
Ja, viele sagen ja auch immer, ich mache eigentlich nur Sport, um mehr zu essen. Aber war das denn damals bei dir so, weil du das Gefühl hattest, aufgrund der Gesellschaft müsstest du abnehmen und deswegen hast du dich am Anfang, sage ich mal so,
Es musste sich einfach was tun, weil sozusagen der seelische Ballast, den man sich da drauf gefuttert hat, der wurde halt eben immer größer. Die anderen hatten dann Freundinnen und so. Das und der Achim hockte da halt irgendwie in der katholischen Jugendfreizeit alleine am Lagerfeuer. So irgendwie. Und alle anderen waren schon, ja, aber das, und ich wusste einfach, dass also der springende Punkt war dann mal irgendwann, dass die Natascha, bildhübsches Mädel, die war ein paar Jahre älter als wir oder als ich, und die sagte mal irgendwann, Mensch, wenn du nicht so dick wärst, wärst du ein ganz hübscher Junge.
Oh, und diese Worte tun weh.
Nee, das war echt ein Motivator, dass ich damals gedacht, Mensch, okay, der Weg ist nicht irgendwie umsonst und nimmst dann ab und siehst noch schrecklicher aus als irgendwie jetzt. Und das war eigentlich so das Initial, dass ich gesagt habe, so, ich muss jetzt einfach was machen. Und hab dann angefangen, Rad zu fahren, hab mir ein Mountainbike gewünscht und bin dann sonntags immer mit meinem Onkel durch den Odenwald und durch den Spessart gefahren und war danach immer mausetot. Ich weiß, dass ich da danach einfach an die Steckdose musste, also an den Kühlschrank und ich musste dann einfach aufladen. Aber das war dann eben auch ein neues Gefühl, weil ich dann nicht mehr mit einem schlechten Gewissen gegessen habe, sondern weil ich gewusst habe, ich bin 4 Stunden Rad gefahren oder so, oder Mountainbike gefahren. Und jetzt kann ich es tatsächlich auch ohne ein schlechtes. Also da merkt man, was die Psychologie da auch für eine Rolle spielt.
Das finde ich auch krass.
Und das war alles gut so. Und dann wurde es eben immer weniger. Und dann habe ich das auch viele Jahre auch gehalten. Natürlich bin ich zwischendrin, hatte ich mal 5 Kilo drauf oder so. Ja, und dann irgendwann, als es losging, so mit dass Verena, also meine Frau, so schwer krank wurde, da habe ich da den Fokus einfach verloren. Ich habe weniger Sport gemacht, weil ich dachte, das sei für mich jetzt irgendwie Zeitverschwendung. Und ich muss mich doch um was anderes kümmern. Ich muss mich um sie kümmern, dass das alles irgendwie auf die Bahn kommt und dass sie wieder gesund wird. Was irrsinnig ist, ne? Also Verena sagt ja immer zu mir, Mensch, das machst du doch wie im Flugzeug. Also da setzt du dir ja auch erst die Sauerstoffmaske auf, bevor du anderen hilfst. Und das solltest du auch tun, dass du mir dann wiederum helfen kannst und dass du auch für mich da sein kannst. Und da habe ich mich tatsächlich, bin ich auch ganz ehrlich, etwas verloren.
Das glaube ich.
Und habe einfach wenig gemacht, so, obwohl ich weiß, dass es mir gut tut. Also das immer wieder bei dem Thema, natürlich erzählt mir immer was alles irgendwie, was man so tun und was man so machen kann. Wenn man dann nur einen Prozentsatz von umsetzt, dann ist es schon gut, aber noch besser ist es, wenn man es für sich erkennt und es auch tatsächlich dann macht. Und diesen Absprung, den habe ich da einfach jetzt wieder. Also
aber eine Zeit lang.
Ich habe ja jetzt auch quasi durch die Challenge und so zum Glück.
Sieht man, Achim. Ein
bisschen was verloren.
Sieht man.
Aber auch anders als früher. Ich gehe da jetzt einfach, wenn es beispielsweise Apfelpfannkuchen bei uns zu Hause gibt, sage ich nicht nein.
Aber das sollte man ja auch eigentlich nicht. Wahrscheinlich ist es gut, wenn man nebenbei Sport macht und einfach weiß, okay, heute habe ich so und so viel verbrannt, dann kann ich mir auch mal so einen Apfelpfannkuchen gönnen. Oder?
Ja, Sport schafft einfach Freiräume, um genießen zu können. Mhm. Und das ist nebst natürlich irgendwie, was sich da psychologisch alles tut, neben den positiven Stoffwechseleffekten und so. Aber ich bin jetzt quasi auch in so einem Alter, wo ich es einfach zulasse und wo ich sage, das ist okay. Und wenn jetzt da draußen jemand ist, der sagt, Mensch, du bist Ernährungswissenschaftler und du musst so ein Sixpack haben, er ist da irgendwo, mhm, liegt halt ein bisschen Bio-Bren und Wäsche drauf auf der Wäsche.
Ach, Mann.
Aber es ist, man muss sich da selber finden und nicht so von außen lenken lassen. Man muss aber auch drüber stehen können. Also das setzt mir schon auch zu. Ne? Also
ich
habe da schon
total
auch Zuschriften gekriegt. Und wie kann das denn sein? Aber es
echt?
Ist ja
hast du Zuschriften? Das
ja,
finde ich, das macht mich
ja
immer sauer.
Ja, habe ich tatsächlich schon gekriegt. Aber ziemlich böse und
weil die meinen, dass du das Handwerk nicht so begreifen würdest, wenn du nicht, sage ich mal, so aussehen würdest, wie man sich so einen Ernährungswissenschaftler vorstellt.
Naja, wir sind ja alle geprägt auch. Ich meine, da musst du Instagram nur einmal aufmachen, da siehst du ja nur Sixpack und Frauen, die eine Figurmarke makellos haben und so. Und dann ist mir das auch irgendwo klar, dass man das dann erwartet von jemand, der das halt auch immer so predigt. Verstehen tue ich das, aber das ist nichts anderes als bei einem Fußballtrainer oder so. Du musst ja auch nicht selbst irgendwie Weltmeister gewesen sein, um erfolgreich zur Champions League zu führen oder so, die Mannschaft. Ne?
Das ist halt wirklich so. Also ich habe ja auch eine Musical-Darstellerin-Ausbildung gemacht und da war es ja auch so, da wurden die Tanzklassen in A, B, C, D unterteilt. D waren die nicht so guten Tänzer, A die guten. Und ich hatte eine gute Freundin von mir, die hatte halt ein bisschen mehr auf den Hüften jetzt als die normalen A-Girls, sage ich mal. Und die wurde dann runtergestuft in C, weil die Lehrerin gesagt hat, so sieht keine Tänzerin aus, obwohl sie genauso gut getanzt hatte wie wir. Und das war für mich auch das erste Mal, wo ich gedacht hatte, wow, so das, ich weiß nicht, das war für mich das erste Mal, wo ich auch so über diese Figurensachen nachgedacht habe und dachte, krass, was für ein Druck man in der heutigen Gesellschaft einfach hat.
Ja, wir sprechen ja über alles im Moment, Gender-Diskussion und keine Ahnung und die Wordings und ich saß jetzt kürzlich das erste Mal seit ganz langer Zeit wieder im Flugzeug. Und da sitzt rechts neben mir, neben uns, eine kräftige Frau und aber ich habe das jetzt genauso wahrgenommen wie alle anderen Menschen da auch. Ich habe da auch kann, aber dann saß hinter mir eine Frau mit Kindern und die sagte dann so quer rüber zu ihrem Mann: Oh Gott, ist die fett. Und da habe ich mir ich war echt geschockt, dass das noch so da ist, dass man das auch in einer gewissen Form noch akzeptiert und alles andere ist hypersensibel, aber dass man nur jemanden akzeptiert, wenn er wirklich eine Topfigur hat und kerzengerade ist.
Ich denke halt auch immer, was ist denn auch heutzutage eine Topfigur? Nur das, was man auf Instagram sieht. Ich war jetzt auch in Spanien letztens im Urlaub 2 Wochen und dann habe ich auf Instagram mich so gezeigt, wie ich aussehe und ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe seit meiner Hochzeit 7 Kilo zugenommen, aber mir geht's gut und ich fühle mich auch nicht schlechter. Ich habe halt so ein kleines Bäuchlein bekommen und das war so krass, wie viele Leute mich darauf angesprochen haben, einfach über Instagram und meinten, oh Gott, Julia, also so ein Bauch, den du gerade zeigst, den hatte ich im 4. Monat, als ich schwanger war. Also wirklich solche Kommentare und dann war ich echt ein bisschen, also teilweise gekränkt, weil ich so dachte, darf ich mich jetzt so nicht im Bikini zeigen, weil ich halt nicht aussehe wie diese ganzen Instagram-Girls, also das
also so mein, ja, das ist verrückt. Also das ist wirklich verrückt, aber das umgibt mich schon seit vielen Jahren.
Ja, bei dir
und,
ist
ich fühle mich tatsächlich am wohlsten, wenn es nach außen kein Thema ist. Mhm. Also wenn ich nicht irgendwie zum Bekannten gehe oder so, der ist Juwelier und jedes Mal, wenn der reinmarschiert, sagt er, oh! Um Gottes Willen, ach, was ist mit dir passiert? Na, und dabei ist gar nichts passiert seit dem letzten Mal, aber es ist so. Also wenn ich merke, dass das kein Thema ist, ist es für mich eine Erleichterung, obwohl man sich da auch von frei machen muss. Und ich merke natürlich, dass wenn ich mich im Alltag uneingeschränkt irgendwie bewegen kann, was ja einem doch schon schwerer fällt, wenn man ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat. Also wenn ich irgendwie nicht mal nach Luft japse, wenn ich mir den Schuh zubind oder wenn ich Treppen steige und dann oben erstmal kurz oder dabei nicht telefonieren kann oder so beim Treppensteigen, dann ist es für mich einfach, das ist eine Erleichterung und es geht einem so viel besser und man kann das Leben einfach mehr genießen. Und darum, das ist so mein Idealgewicht, also so in der jetzigen Definition.
Ja, und das ist ja auch gut, wenn jeder sein eigenes Idealgewicht hat. Deswegen finde ich es so schade, dass die Gesellschaft einem das so ein bisschen vorschreibt, ne, was so jetzt ein Idealgewicht ist.
Ja, an der Stelle ist irgendwie, da sind wir mit Diskriminierung und so nicht viel weitergekommen.
Nee, leider, leider nicht. Aber
und Self-Love und so weiter, da kann man ja erzählen, was man will. Aber wenn man natürlich von außen immer hört, du bist so nicht richtig oder das ist so, bist du nicht gut genug, irgendwo verankert sich das schon im Kopf. Tja.
Aber was mich nochmal interessieren würde, ich meine, wenn man sich mit Ernährung sehr viel auseinandersetzt, was du natürlich als Ernährungswissenschaftler gemacht hast, ne, hat sich deine Ernährung plötzlich drastisch verändert kurz, als du dein Studium da gemacht hast oder so? Also
Ich hab danach gesünder gegessen. Das meine ich jetzt aber nicht, dass ich mich ausgewogener ernährt habe, sondern ich habe einfach vorher als Radsportler Naja, ich habe gedabt bis zum Radrennen und habe da halt meine Diät gemacht sozusagen oder nach Diätplan. Also jetzt nicht eine Diät, sondern ich habe natürlich, also nach einer Diät ist ja auch sozusagen ein Programm, ein Ernährungsprogramm gemacht. Und dann nach dem Radrennen habe ich dann regelmäßig den Kühlschrank geplündert. Ich bin einfach leer gefressen, so über Nacht. Und das ist mir seitdem nicht mehr passiert, weil ich schon gelernt habe, ich erzähle ja immer die Geschichte mit dem Altersheim und so, dass ich da nur Verbote nichts sind verbieten. Verboten und die Geschichten. Dass der Kopf eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt bei dem Thema. Mhm. Und nicht nur also die Ernährungsphysiologie, sondern die Psychologie da einfach einen wesentlichen Anteil ausmacht, die wir oftmals noch ja abstempeln als nur ein Gefühl oder ist nur sowieso. Da steckt schon eine ganze Menge dahinter. Und da, also ich das Studium hat mich ein Stück weit da geheilt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich als Essgestörter in das Studium gegangen bin, aber ich habe zumindest da habe ich gemerkt, dass es da doch Abnormalitäten gab.
Mhm. Ne? Nee, ist aber gut, ist ja deswegen, das hat mich interessiert, weil ich dachte, ob dich das eher noch in Anführungsstrichen gestörter hat oder ne, ob das dir geholfen hat, so ein Studium so. Aber das ist ja spannend zu wissen, dass es dir eher geholfen hat.
Ja, man merkt halt, wenn man sich da auseinandersetzt, was läuft denn jetzt bei anderen schief und was mache ich davon selbst? Ja. Also, es gibt ja so Klassiker. Irgendwie, man muss jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr, muss man jetzt irgendwie bis Silvester, muss man ein paar Kilo abnehmen, um dann irgendwie da an Silvester gut auszusehen. Was ein Quatsch. Man will ja eigentlich irgendwie das ganze Jahr irgendwie da unbeschwerter da irgendwie mit umgehen. Warum fängt man nicht rechtzeitig an? Also, man erkennt Muster und kann die dann für sich entweder verändern, wenn man das erkennt, oder man, also ich nutze natürlich schon viel, was ich so im Studium gelernt habe, was ich so lese oder was, das ist ja mein Thema, es interessiert mich ja wahnsinnig. Mhm. Ich weiß aber auch, dass man das nicht mehr so, dass der Kopf, also die Psyche, da eine viel größere Rolle spielt, dass man mit sich im Gleichgewicht ist. Mhm. Also da spielt das Gewicht eine viel größere Rolle als das Gewicht auf der Waage. Und wenn ich mir jetzt quasi einen Ernährungsplan aufdiktiere oder ein Ernährungsprogramm oder eine Ernährungsweise, dann ist das ja sozusagen nur in der Natur der Dinge, dass ich auch mal Tage habe, wo mir das nicht so gelingt. Mhm. Und dann fühle ich mich schlecht. Und dann ist die Ernährung, da tatsächlich geht es mir im wahrsten Wortsinn auf die Psyche oder schlägt mir das einfach aufs Gemüt. Und das versuche ich einfach irgendwie in den Einklang zu bringen.
Was können wir denn abschließend einfach sagen? Einfach genau, wie du gesagt hast, man muss sich einfach selbst lieben. Wenn nicht alles immer so läuft, wie es gerade laufen soll, figurentechnisch, dann muss man das auch mal akzeptieren und sich nicht
von
der Umwelt...
Ja, man muss sich selbst lieben, ist ja immer, ist schwierig. Ne? Ja. Wenn also man muss, das muss man schon mal erstmal irgendwie streichen, sondern dass man einfach versucht, einen Umgang mit sich zu finden und quasi im Kopf, im Geiste ein Gleichgewicht herzustellen und nicht halt immer nur auf der Waage. Und vielleicht mal reflektiert und überlegt, woran liegt's denn? Wie wichtig ist mir das Essen? Ist das vielleicht, kriege ich das kompensiert? Verschiebe ich das Coping auf was anderes? Mach mal wieder Sport, wie ich es jetzt auch tun, wie es mir wahnsinnig gut tut. Wenn man ein paar Tage weg und ich bin jeden Tag entweder Rad gefahren, Mountainbiken oder habe mich irgendwie, also bin da nicht ins Gym, weil es einfach zu heiß war. Aber ich hab das so genossen. Ja. Es war echt so schön, im Meer einfach schwimmen zu gehen. Und vielleicht, dass man jetzt die Zeit auch wieder nutzt, wo man das zunehmend tun kann, dass man die Momente als Genuss wahrnimmt und als wertvolle Zeit und dann nicht quasi das, wie ich es oft gerne tue, dass man das versucht mit Essen zu kompensieren.
Mhm. Ne? Achim for President, hast du sehr schön gesagt. Ja, genau. Also wirklich.
President mit vielen Fehlern. Ja.
Nein, ach Quatsch. Aber auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Folge bis jetzt gewesen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr fühlt euch jetzt auch hier nach der Folge gut. Aber trotzdem gibt es natürlich noch etwas, was wir machen müssen, wie in jeder Folge. Es wartet der Ernährungsmythos auf uns.
Der Ernährungsmythos der Woche.
Dieses Mal kommt der tatsächlich von einer Hörerin, von Steffi, hallo. Der lautet, scharfes Essen ist gut für die Fettverbrennung. Was sagst du dazu?
Ja, habe ich auch schon geschrieben, muss ich zugeben. Also auch ein Fehler, den ich gemacht habe.
Ach so, Fehler schon. Bücher.
Ja, also in scharfem Essen, also so beispielsweise Chili oder Ingwer. Ne? Da, also in Chili ist Capsaicin drin oder in Gingerol drin im Ingwer. Das sind diese scharfmachenden Stoffe, die tragen dazu bei, dass die Wärmebildung erhöht wird. Also die sogenannte Thermogenese. Und das treibt uns die Schweißperlen auf die Stirn. Aber die Thermogenese bedeutet nicht gleichzeitig, dass die Fettverbrennung oder auch der Energieumsatz, der Energieverbrauch wesentlich erhöht ist. Das mögen vielleicht ein paar Kilokalorien sein, aber das ist so schwindend gering, dass man da also nicht davon sprechen kann, dass es beim Abnehmen hilft oder dass es jetzt das Essen viel figurfreundlicher macht. Ach so, also das, okay. Da ist das Empfinden, na, das Schwitzen, ist der Eindruck größer als der Effekt.
Ach so, sehr gut.
Ja, also aber es hat natürlich andere Vorteile, scharf zu essen, jetzt nicht nur für die oder etwas schärfer zu essen. Das haben aber solche Länder überwiegend getan, um Bakterien abzutöten und dass das Ganze antibakterieller abläuft und so. Da hat es Vorteile, aber für die Figur und dass man überschüssige Funde los wird.
Dann müssen wir uns was anderes suchen, okay.
Also die Chili-Challenge oder so würde ich jetzt nicht ausprobieren.
Schade, alles gut. Ja, dann danke dir auf jeden Fall und euch natürlich danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie natürlich liebend gerne weiter oder teilt sie auf Instagram. Wir freuen uns immer über Feedback und über ja sehr nettes Feedback natürlich umso mehr. Also, bis zur nächsten Folge.
Figurfreundliches Feedback.
Figurfreundlicher. Ciao.
Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!